sich sicher nicht nur Menschen, die ihm schon nachfolgen und die schon an ihn glauben. Das Wort, das in der Luther-Übersetzung ging heißt, ist eins, was auf ein unverbindliches, ein Stück weit begleiten hindeutet. Die Szene, die uns hier also beschrieben wird, ist, dass Jesus umgeben ist von einer großen Menge an Neugierigen, die irgendwie von ihm gehört haben, die irgendwie Interesse haben. Nicht eine Menge an Leuten, die schon aktiv nachfolgen. Auch die sind dabei, aber die sind nicht primär adressiert. Und was ist die Frage von Menschen, die neugierig sind auf Jesus und seine Jünger? Warum machten ihr das? Die Antwort darauf ist die Geschichte vom Gastmahl. Der Herr hat uns eingeladen und wir haben die Einladung angenommen. Dann ist die zweite logische Frage, und wie werde ich jetzt auch eingeladen? Und das ist, was Jesus hier beantwortet. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und das ist eine sehr radikale Aussage auf jeden Fall. Aber was steckt dahinter? Es erinnert an die Geschichte von dem, der sagt, ja na klar, Jesus, will ich dir nachfolgen. Aber lass mich erst noch meinen Vater beerdigen. Es erinnert an die Aussagen Jesu wie in Lukas 17, Vers 31, wo es heißt, wenn jemand auf ihrem Dach ist, wenn der Tag des Herrn kommt, die soll nicht noch nach unten gehen und ihre Sachen holen. Und ist jemand auf dem Feld, der soll nicht zurückschauen. All diese Stellen fordern nicht wirklich eine Ablehnung von allem, sondern eine radikale Fokusverschiebung. Weg von Materiellem, weg von Weltlichem, weg von unserem eigenen Ego hin zu Jesus. Obwohl Lukas hier von Hassen schreibt, einem tief emotionalen Ausdruck, geht es eigentlich weniger, wenn man sich diese Stellen anguckt, um Abscheu und Ablehnung und vielmehr um neue Prioritäten, um Loyalitäten. Nicht zu Dingen, nicht zu Menschen, nicht zu der Kirche, nicht zu einzelnen Gemeinden, sondern zu Gott selbst, zu Jesus. Jesus sagt, wer nicht mir vor allem anderen Priorität einräumt, der kann nicht mein Jünger sein. Immer noch eine extrem radikale Aussage, finde ich. Sie beinhaltet ein unglaubliches Vertrauen zu Gott. Ein Vertrauen, dass er sich um andere kümmert. Ein Vertrauen, dass er sich um mich kümmert. Selbst wenn das, wozu ich gerufen werde, mir die weltlichen Sicherheiten nimmt. Aber diese Aussage Jesu beinhaltet nicht, und das sage ich ganz deutlich, nicht die Forderung, dass jede und jeder von uns alles aufgeben soll. Und irgendwie in Askese leben soll, wie das manchmal interpretiert wird. Was Jesus fordert, ist die Entscheidung von dir, dass du im Zweifelsfall weltliche Sicherheiten und bisherige Lebensentwürfe Gottes Plan unterordnest. Er fordert dein Vertrauen auf sein gutes Handeln und auf seinen guten Weg in eine Berufung, die er dir gibt. Er fordert, dass du ihm mehr vertraust als deinem Ersparten, als materiellen Gegenständen und sogar als anderen Menschen. Niemand kann zwei Herren dienen, heißt es an einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium und auch im Matthäus-Evangelium. Und Gott möchte dein Herr sein, nach dem du dich richtest und auf den du vertraust. Jesus fordert an keiner Stelle, dass du sinnlos alles Weltliche wegwirfst und den Konflikt mit deiner Familie suchst oder überhaupt Konflikt suchst, nur um Konflikt zu suchen. Wir sehen im Neuen Testament, dass viele der Jünger Jesu nach ihrer Zeit zu ihren Familien zurückkehren. Wir bekommen berichtet, dass Menschen zur Gemeinde gehören, ohne dass gefordert wird, dass sie alles Materielle aufgeben. Lydia ist so ein Beispiel, der äthiopische Eunuch auch. Paulus weiß von Gläubigen, die mit Ungläubigen verheiratet sind. Und sagt im 1. Korintherbrief, wenn es den Ungläubigen gefällt, mit den Gläubigen zu leben, dann lasst euch nicht scheiden. Aber wenn der Ungläubige sich scheiden lassen will, so lasst ihn sich scheiden. In anderen Worten, such nicht den Konflikt. Aber wenn dein Partner dich vor die Wahl stellt, dein Glaube oder ich, dann wähle den Glauben. Immer noch radikal genug, immer noch schwer genug. Und auch das sagt Jesus an mehreren Stellen ziemlich deutlich. Wenn dich etwas daran hindert, zu glauben und meinem Ruf zu folgen, dann lass es lieber gehen. Prioritäten. Nachfolge ist nicht was, was du nebenbei irgendwie so am Sonntag halt mit deinem Leben machst, sondern das ist der Hauptfokus. Das ist, was Jesus hier sagt. Und wie das im Einzelnen bei jedem aussieht, was dich daran hindert, deiner Berufung zu folgen, Jesus zu folgen, das geht dich und das geht Gott was an. Und die sind auch die Einzigen, die darüber entscheiden können. Du und Gott. Die Aufforderung, Jesu ihm zu folgen, ist weder eine günstige Entschuldigung, aus euren Pflichten gegenüber anderen Menschen rauszukommen, noch die Einladung, Druck auf andere auszuüben. Das möchte ich unmissverständlich sagen. Gottes Hauptziel ist es, den Menschen nahe zu kommen und Segen zu erleben. Und wer alles hinter sich lässt, aber seinen Nächsten nicht liebt, wie sich selbst, dem ist's, wie Paulus im 1. Korintherbrief 13 sagt, nichts nütze. Es ist also eine neue Prioritätensetzung, die Jesus als Bedingung der Nachfolge nennt. Weg von eigenen Befindlichkeiten, hin zum Plan Gottes, zum Vertrauen auf Gott. Und das ist etwas ganz, ganz, ganz Bewusstes, etwas Wohlüberlegtes. Das sieht man hier an den beiden Metaphern, mit denen Jesus spricht. Er sagt zu den Leuten, die ihm noch nicht folgen, zu denen, die gerade überlegen, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen. Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat, wenn er mal angefangen hat, so ein bisschen zu glauben, er es nicht zu Ende bringen kann. Und alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Überlegt gut, sagt Jesus, der neugierigen Menge, die noch nicht wirklich glauben, ob ihr wirklich bereit seid, mir zu folgen. Was wir, meine Jünger und ich, hier machen, das ist kein gemütlicher Sonntagsausflug in den Gottesdienst. Das ist eine tagtägliche, bewusst getroffene Entscheidung, die nicht immer bequem ist. Meine Lieben, wir reden hier ganz oft davon, dass man nichts zu tun braucht, um gerettet zu werden, sondern dass der Glaube allein reicht. Und dahinter stehe ich. Dahinter stehe ich mit ganzem Herzen. Es gibt nichts, was ich tun kann oder muss, außer die Gnade Gottes anzunehmen. Und dann gehöre ich dazu. Dann gehöre ich ganz und ohne missverständlich dazu. Dann bin ich gerettet. Und das gilt für jede und jeden von euch, die wir hier und auch an den Bildschirmen sitzen. Ihr seid geliebt. Euch ist vergeben. Ihr werdet gerettet in dem Moment, in dem ihr dieses Geschenk annehmt. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, das ist das Friedensangebot, was hier in Vers 32 erbeten wird. Gleichzeitig ist es aber wahr, dass Glaube Konsequenzen hat. Ich habe das selber erlebt. Ich bin allein aus Glaube und Gnade befreit. Und das ist alles, mein ganzes Leben hat sich dadurch geändert. Meine Perspektive hat sich vollkommen verrückt. Ich habe vor 13 Jahren das Geschenk, das Gott mir angeboten hat, angenommen. Und ich treffe heute jeden Tag, jede Stunde wieder die Entscheidung, es anzunehmen. Und dann auch die Berufung anzunehmen, die damit kommt. Und dem zu folgen, in dem Vertrauen darauf, dass Gott mich befähigen und leiten und halten wird, wenn es schwierig wird. Und das war es schon in diesen 13 Jahren. Und ich habe es ja noch leicht im Vergleich zu dem, was andere Christinnen auf der ganzen Welt erleben und um des Glaubens willen auf sich nehmen. Wir haben es leicht. Aber das ist die Frage, die Jesus in diesem Text implizit seinen Zuhörenden stellt und die auch wir uns immer wieder stellen sollten. Bist du bereit, Gott zu folgen und mit den Konsequenzen zu leben? Wie diese auch aussehen. Und das ist eine unbequeme und das ist eine radikale Frage. Weil Jesus unbequem und radikal war. Seine Zuwendung zu den Menschen, seine unbedingte Liebe, sein Schmerz über Ungerechtigkeit, seine Gottesvision von einer gerechten Welt, all das ist nicht zu erreichen, wenn wir bequem sitzen bleiben und nie aus unserer Komfortzone heraustreten. Auch nicht hier in diesem Land, auch nicht hier in dieser Gemeinde, wo wir doch zumindest nicht mit dem Allerschlimmsten rechnen müssen. Aber lol, wir haben doch die Predigtreihe Mitarbeiter. Und das Thema heute ist ja eigentlich Mitarbeit, die nach außen wirkt. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich sag euch alles. Es hat alles damit zu tun. Ihr seid das Salz der Erde, heißt es im Matthäus-Text. Und im Lukas-Text geht es jetzt weiter. Das Salz ist etwas Gutes. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für Acker noch für Mist nütze, sondern man wirft es weg. Wir sind das Salz der Erde. Wir sind berufen zu würzen. Wir sollen spürbar, wirksam, positiv in dieser Welt sein. Und zwar nicht nur mit ein paar frommen Worten am Sonntagmorgen, sondern jeden Tag, in jeder Situation, in der Familie, gesellschaftlich, an unserem Arbeitsplatz oder wo wir sonst noch sind. Jeden Tag. Wir sollen positiv in diese Welt hineinwirken, dass man merkt, wenn wir fehlen. Und jetzt frage ich euch, wenn wir, wie wir hier sitzen, alle morgen keine ChristInnen mehr wären, wem würde es auffallen? Wer würde den Unterschied merken? Wer würde uns vermissen? Das müsst ihr für euch selber klären. Ich weiß nicht, was ihr in eurem Leben macht. Wir sind das Salz der Erde. Wir sollen die Welt genießbar machen. Das ist unsere gemeinsame Berufung, die wir auf ganz unterschiedliche Weise verfolgen. Es ging aber eine große Menge mit ihm. Wird uns immer wieder von Jesus berichtet. Die Leute strömen ihm zu, weil er die Welt besser macht. Weil er Hoffnung und Annahme verströmt. Wie sie sonst einfach nicht zu finden ist. Nicht damals, nicht heute. Und ja, wir sind Menschen, wir machen nicht immer alles richtig. Wir werden müde. Wir haben mal keinen Bock. Und Jesus ist wirklich eine sehr hohe Messlatte. Aber die Jünger waren auch Menschen. Und wir wissen, wir sehen, wir lesen im Neuen Testament, dass die nicht alles richtig machen. Bei weitem nicht. Ruth hat uns an Gründonnerstag erinnert. Die sind alle gegangen. Die machen nicht alles richtig. Und trotzdem wird aus dieser kleinen Gruppe eine Bewegung, die die Welt in Bewegung versetzt. Die Menschen für Gott begeistert, in aller Widrigkeit, bis heute. Warum? Weil die Nachfolge der Jünger Konsequenzen hatte. Weil Jesu Lehren von Liebe und Annahme und Frieden und Gerechtigkeit bei ihnen spürbar, greifbar, anfassbar geworden sind. Weil sie andere Maßstäbe und andere Prioritäten hatten als die restliche Welt. Und das ist sichtbar, das ist fühlbar, das ist schmeckbar. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. So, Genug der langen Rede. Ich möchte euch mit einem letzten Bibelwort aus der Predigt entlassen. Es steht in Galater 6, Vers 9 und 10. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun, jedermann. Am allermeisten denen, die mit uns im Haus des Glaubens wohnen. Amen.
Ja, vielen Dank, liebe Leute, für deine herausfordernde Predigt. Ich möchte noch mit uns beten und ja, im Gebet auf die Predigt antworten. Guter Gott, durch Jesus hast du uns den Auftrag gegeben, Salz der Erde zu sein. Wir danken dir, dass du uns als Mitarbeitende berufen hast, deine Liebe in die Welt zu tragen. Schenke uns den Mut, aus der Komfortzone unserer Gemeinde herauszutreten und dort präsent zu sein, wo Menschen Hoffnung brauchen. Lass unser Wirken schmackhaft sein, nicht aufdringlich, aber lebensbejahend. Wirke du uns als Salz, das bewahrt, heilt und Versöhnung bringt. Und wenn wir müde werden und geschmacklos, erfrische uns durch deinen Heiligen Geist. Schenke uns Weisheit für Gespräche und Taten, die deine Handschrift tragen. Gott, öffne unseren Blick und unser Herz für die Nöte um uns herum. Hilf uns als Gemeinde nicht nur, um uns selbst zu kreisen, sondern Türen zu öffnen für Suchende, für Menschen, die den Glauben als geschmacklos und langweilig oder irrelevant empfinden. Berühre Herzen, damit sich neue Menschen berufen fühlen, ihre Gaben einzubringen, damit deine Liebe weitergegeben werden kann. Und hilf uns dabei, in unserem Leben die richtigen Prioritäten zu setzen. Hilf uns dabei, dich an die erste Stelle zu setzen. Jeden Tag neu. Amen. Ja, wir kommen jetzt zu einigen, zu recht vielen Informationen. Aber das sind auch viele Möglichkeiten, unser Salz auszustreuen. Der ökumenische Arbeitskreis Gonsenheim lädt ein zur ökumenischen Pfingstandacht mit Friedensgebet am 20. Mai um 18 Uhr in der 14 Nothelferkapelle. Eine schöne Gelegenheit, andere Gonsenheimer Christen kennenzulernen und gemeinsam für Frieden zu beten. Der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Anlässlich dieses Tages findet in Mainz ein Gottesdienst statt, um 17.30 Uhr in der City-Seelsorge St. Antonius. Oh, dann warten wir mal, bis die Flyer, ja, ökumenische Pfingstandacht. Kannst du nochmal diese hinzugefügte Folie machen. Ja, genau, der Regenbogen-Gottesdienst in Mainz am 17. Mai, genau. Und dann der 31. Mai rückt immer näher und damit auch die Ordination von LOL. Ein großer Tag für dich, liebe LOL, und ich weiß, dass du sehr aufgeregt bist. Ich bin mir aber sicher, dass es ein wunderschöner und gesegneter Tag werden wird. Und auch wir als Gemeinde möchten das mit dir feiern. Wir werden nach dem Gottesdienst ein gemeinsames Mittagessen haben, zu dem jeder etwas beisteuern darf. Wir werden also keinen Caterer bestellen. Da ist der Dirk wieder sehr traurig, dass die Lebensmittelkosten der Gemeinde nicht weiter steigen. Aber wir haben